da kommen wir auch nicht weiter. Das ist wirklich jetzt eine Entscheidung zwischen die Jugendlichen oder die Mädchen müssen dann entscheiden, ich lebe so, wie ich mich fühle und verliere meine Familie, die ich über alles liebe, oder ich bleib bei meiner Familie und lüge mein Leben lang. Darum geht es. Und das hört sich jetzt so platt an, aber das ist so. Und das passiert 2022 in Hamburg, in Deutschland. Das sind so Kämpfe, die das zerreißt uns dann schon auch.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Menschen da draußen, wir haben eine kleine, kurze Verschnaufpause gemacht, aber jetzt sind wir wieder am Start und ich freue mich ganz besonders, denn wir starten tatsächlich heute auch mit einem großartigen Gast. Wer das sein wird, das sagt sie gleich selber. Vorab einmal, wir nehmen immer noch auf Distanz auf, aus bekannten Gründen. Das tut dem Inhalt aber nach wie vor keinen Abbruch. Insofern ist die Information eigentlich nur so ein kleiner Sidekick. Jetzt starten wir aber auch schon. Ich darf heute ja ins neue Jahr für uns tatsächlich starten mit Gilla Rosenberg. Und wer Gilla ist und was sie so macht, das erzählt sie ganz kurz einmal selber. Und worüber wir heute sprechen, das würde ich dann im Anschluss einmal ergänzen. Hallo Gilla, schön, dass du da bist.
Hallo Denise, ich freue mich sehr, dabei sein zu können bei eurem tollen Podcast. Genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Gilla Rosenberg. Ich bin Projektleitung im Junglesbenzentrum in Hamburg.
Sag mal, spreche ich eigentlich die ganze Zeit deinen Namen falsch aus? Ja. Es ist ein langes I,
Gilla. Es ist ein langes I, genau. Ich werde mit einem L geschrieben. Ist auch keine Abkürzung von Gisela, wie viele Menschen denken. Genau, Gilla ist hebräisch, bedeutet Freude und das ist mein Name.
Gut, das ist super, dass ich das die ganze Zeit schon falsch mache. Aber
das ist gar nicht schlimm.
Liebe Leute, sie heißt Gilla.
Gilla, ne? Genau.
Merken, bitteschön. Du hast schon gesagt, du bist Projektleiterin im Junglesbenzentrum in Hamburg.
Ja.
Und darüber sprechen wir heute auch ein bisschen. Ich würde gerne über deine Arbeit sprechen. Ich würde gerne über euer Konzept sprechen. Ich würde gerne darüber sprechen, was dich so antreibt und wie du zu dieser Arbeit gekommen bist. Und all diese Dinge würde ich gerne heute ein bisschen aufmachen wollen.
Das machen wir sehr gerne.
Ja, erzähl doch erstmal, was genau ist das Junglesbenzentrum in Hamburg? Was genau macht ihr da und wofür seid ihr da?
Also das Junglesbenzentrum in Hamburg ist mitten in Hamburg im Karolinenviertel. Das so gehört zu St. Pauli. Und uns gibt es seit fast 25 Jahren. Wir sind mittlerweile eine Seltenheit geworden in Europa, denn wir sind kein Ableger eines queeren Zentrums, sondern wir sind ein reiner sogenannter Frauenschutzraum. Das bedeutet, wir sind ein kleines, feines Jugendzentrum für Menschen, die sich als weiblich definieren und oder der lesbischen Community zugehörig fühlen. Jugend bedeutet rein von der gesetzlichen Seite bis 25, bis 27, bei uns ist es bis 25. Das heißt, unsere BesucherInnen sind zwischen 14 und 25 Jahre alt. Wir sind ein Frauenschutzraum, ein alkohol- und drogenfreier Raum. Das heißt, der Schutzraum bezieht sich eben auch bei uns auf Alkohol- und Drogenfreiheit. Das ist für viele unserer BesucherInnen extrem wichtig, weil sie wissen, dass sie bei uns damit nicht in Berührung kommen. Wenn sie vielleicht selber KonsumentInnen sind, wissen sie, dass sie da in der Zeit, in der sie sich bei uns aufhalten, zumindest eine absolute Verschnaufpause von haben und in keiner Weise damit in Berührung kommen. Genau, das ist erstmal kurz und knapp gesagt das, was wir machen.
Und jetzt werde ich dir was erzählen, was ich dir noch gar nicht erzählt habe, weil ich habe es mir aufgespart für diese Folge.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar war ich selber, als ich jung war, im Junglesbenzentrum.
Nein.
Ja.
Ja. Ach, wann war das?
Kannst du dich noch dran erinnern? Ich war 16, 17 ungefähr.
Also vor 3, 4 Jahren.
Genau. Ich bin jetzt 37.
Ja.
Ja, aber ich war da.
Wahnsinn.
Ja,
siehst du, so lange gibt es uns schon.
Das ist verrückt.
Kannst du dich noch an die Pädagogin erinnern, die da damals gearbeitet haben oder wie das war für dich?
Da war eine erinnere ich mich, aber ich kann mich, das Ding ist, wir waren zu dritt.
Okay.
Und also zwei Freundinnen und ich. Und ich war nicht geoutet. Und die beiden Mädels waren geoutet und die waren auch total into it schon. Und ich war so ganz, ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Und ich kann jetzt echt nicht auch noch lesbisch sein. Ich bin eh schon so komisch. Das geht jetzt echt nicht klar. Und dann weiß ich, dass wir da waren. Wir durften da sogar übernachten.
Ja.
Und dann sind wir nämlich auf eine Party gegangen und das war für mich der totale Kulturschock.
Ja.
Und zwar gab es am Gänsemarkt früher eine Party-Location und da sind wir hingegangen und ich war so überfordert. Überall
waren,
waren so viele Frauen und schwule Männer und alle Frauen haben miteinander rumgemacht. Und
und wenn man dann noch ganz neu ist, oh Gott, das ist eine völlige Reizüberflutung.
Ja, ich war total überfordert. Ich weiß es noch ganz genau. Aber das war, zu der Zeit waren wir im Junglesbenzentrum.
Okay. Bist du denn öfter dann da hingegangen oder blieb es bei dem einen Mal?
Nee, es waren, glaube ich, 2-3 Mal.
Okay.
Ich habe das nicht so mehr so richtig auf dem Schirm.
Wahnsinn.
Aber das finde ich total verrückt. Weil das
aber das ist sozusagen der klassische Weg von der schüchternen Neuen, die oft von BesucherInnen, die schon vielleicht schon öfter bei uns waren oder schon irgendwie fester im, sage ich mal, queeren Leben stehen, dann mitgebracht werden. Das ist so relativ klassisch, genau.
Ja, und das war total, das war wirklich schräg, weil die beiden waren sehr, ich bin lesbisch, wie geil ist das denn?
Okay.
Und diese Zeit hatte ich natürlich auch. Die kam aber ein paar Jahre später. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach maßlos überfordert. Ich habe das alles wirklich überhaupt nicht verstanden. Und war immer noch, also das war natürlich auch noch eine Zeit, wo deutlich weniger Sichtbarkeit, deutlich weniger Information. Es gab überhaupt keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise da zu identifizieren auch. Ne? Also ich hatte keine lesbischen Vorbilder oder sowas. Und ja, das finde ich aber so krass, weil das war
schön.
Ja, voll, total. Und ich erinnere genau, das war sehr gemütlich, da waren überall Kissen und wir haben da in diesem Raum geschlafen und also es war eine Zeit, das war eine sehr schwere Zeit für mich, aber ich erinnere noch ganz genau, dass das so verrückt war, weil das eben so, das war ein geschützter Raum, aber es war auch kein Hotel oder so, aber wir haben da halt geschlafen und durften da sein.
Ja.
Ja,
genau so soll das sein. Es soll einfach ein geschützter Raum sein, der im besten Fall sich sehr angenehm für die Besuchenden anfühlt. Das erste Mal, zweite, dritte, vierte Mal ist meistens vielleicht eher nicht ganz so angenehm, weil man total aufgeregt ist und Ängste hat und mit sich selber. Da passiert ja das, was du eben gerade auch erzählt hast. In dir passiert ja ganz viel, was sozusagen die Umgebung gar nicht wirklich so mitschneidet. Ne? Aber wenn du auch sagst, dir ging es da nicht so gut und du warst noch gar nicht so in diesem lesbischen Leben drin und hast dir gedacht, oh Gott, jetzt nicht auch noch lesbisch sein. Das passiert ja alles so in dir. Da passieren so viele Sachen, während die Menschen dort sitzen. Dessen sind wir uns auch bewusst und wir versuchen schon auch, weiß nicht, wie das damals war, wir sind ja zu zweit, also meine Kollegin Vanessa und ich, ist es auch wichtig, dass wir zu zweit sind. Wir versuchen schon auch immer auf die NeubesucherInnen besonders zu achten oder wir haben eigentlich auch immer BesucherInnen da, die dann sich so ein bisschen kümmern, sage ich jetzt mal. Nicht so aufdringlich, aber wir wissen, wie schwer das ist. Also wir sind ja zwar ein sogenanntes niedrigschwelliges Angebot, nichtsdestotrotz muss man bei uns klingeln, die Tür ist eben nicht offen und schon alleine zu uns zu kommen, vielleicht auch sogar alleine, dann da zu stehen, zu klingeln, die Tür aufzumachen, reinzugehen und da passiert so viel, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, und das Spannende war tatsächlich auch, und warum ich das überhaupt erzähle, ist, weil ich mich sehr gut daran erinnere, wie zwiegespalten ich auch war. Ich wollte herausfinden, wer ich bin, beziehungsweise ich hatte das ganz klar schon für mich definiert. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich lesbisch bin, ich habe sehr lange gesagt, dass ich bi bin, aber das war so wichtig für mich, dass ich das entscheiden kann, obwohl ich es wusste. Aber diese sozusagen noch gar nicht aushalten zu können, dass das eben meine Realität sein wird und dass sozusagen da ganz viele schon sind, die da total fein mit sind und d'accord und denen es gut geht damit Und obwohl ich wusste, dass ich sozusagen auf dem Weg zu mir bin, hat es sich total blöd angefühlt. Ich habe mich überhaupt nicht gut damit gefühlt. Also das war sehr, sehr, sehr unangenehm und ich wollte voll gerne hetero sein. Ich wollte so unbedingt hetero sein und so unbedingt nicht lesbisch und fand das sehr, sehr schwierig. Und ich finde es so wichtig, dass man das auch mal sagt, weil ich glaube, dass diese Gedanken, dieser Weg, all das, dass es einfach sehr viele junge Menschen gibt, die das mit sich herumschleppen, weil es eben überhaupt noch nicht normal ist. Auch es wäre schön.
Darum ging es dir? Also dieses Nicht-Lesbisch-Sein war auch direkt verbunden mit diesem Nicht-Normal-Sein, also genau. Anders-Sein.
Ja. Und natürlich auch gewissermaßen die Schwierigkeiten, die das mitbringt, weil das hat es in meiner Realität. Ne? Und alles ist leichter in einer heteronormativen, ausgerichteten Welt, wenn sozusagen eben alle das bekommen, was sie sich von Menschen wünschen, nämlich bitte keine großen Umwege hier und bitte alles so, wie ich mir das für dich denke.
Ja, du musst dich einfach nicht erklären, ne? Genau. Das ist so dieses Ding. Du musst dich an keiner Stelle, also jetzt aufgrund deiner sexuellen Orientierung zumindest, als heteronormative Person erklären. Das ist der große, große Unterschied.
Wenn dir junge Menschen das erzählen, also wenn du in Kontakt gehst mit den jungen Leuten und die erzählen dir das, ist das etwas, was du auch kennst aus deinem Leben, dass diesen Struggle und diese Unsicherheiten, oder ist das etwas, was du ganz anders erlebt hast, aber trotzdem kannst du dich da reinfühlen und entsprechend auch umgehen damit?
Also das ist genau der Grund, warum meine Kollegin und ich nicht heterosexuell sind und dort arbeiten, weil wir natürlich, selbst wenn wir keine, ich sag jetzt mal, traumatische oder harte Coming-out-Historie haben, jede, ich nenne jetzt nur mal lesbische Frauen, lesbische Mädchen, jede lesbische Frau muss sich irgendwann erklären. Egal wie entspannt das nähere Umfeld darauf reagiert. Und wenn es nur ist, wenn ich in Urlaub fahre und ein Doppelzimmer für meine Freundin und mich buche und zwei Frauen sind auf dem Anmeldeschein, ich komme ins Zimmer und da sind zwei einzelne Betten. Das sind so Klassiker. Oder ich liege mit meiner Freundin am Badesee und kann mich eben nicht wie jedes heterosexuelle Paar einfach aneinander kuscheln und rumknutschen, wenn es vielleicht sogar meine erste Freundin ist. Weil ich Angst habe vor den Reaktionen. Ob die nun stattfinden oder nicht, ist erstmal total egal. Das ist eine Angst, die immer mitschwingt. Deshalb, ja, natürlich kenne ich das. Also ich hatte mein Coming-out vor 30 Jahren, das ist also schon eine ganze Ecke her. Und ich merke, obwohl die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen oder queeren Menschen viel, viel geringer war, sind die Ängste die gleichen geblieben. Mhm. Also meine Ängste damals sind genau die gleichen wie heute. Ob wir nun heiraten können oder peng, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ob wir in jeder Vorabendserie jetzt ein lesbisches Paar haben, super, bringt mir aber als, ich sag jetzt mal, ja, als 15-jährige Frau aus einer Familie mit Migrationsgeschichte, die in Bergedorf lebt, bringt mir überhaupt nichts. Ob da jetzt Lesben auf dem Bildschirm zu sehen sind, ob da Princess Charming läuft, bringt mir vielleicht was vom Gefühl her, ich bin nicht ganz so alleine, aber ich sehe auch nicht so aus wie die auf dem Fernsehen, aber egal, ich bin nicht ganz so alleine. Aber die Ängste, würde ich behaupten, weil ich es ja mitbekomme in der Praxis, sind genau gleich wie vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren.
Diese Princess Charming-Nummer, da hätte ich auch mir auf eine Pink Inn gehen können, da hätte ich das Gleiche gesehen, aber weißt du, was ich immer sehr schade finde bei, es ist erstmal sind diese Pinkwashing-Momente, dass man das Gefühl hat, okay, du platzierst da jetzt irgendwie ein lesbisches Pärchen und dann glaubst du, hast du das Ganze, ist das Ganze auserzählt und das muss reichen, ist ja Quatsch, ne? So. Trotzdem glaube ich schon, dass das, also wenn ich mich zurückdenke in meine Phase, wo ich nicht genau wusste, was mache ich jetzt damit, und es gab The L-Word damals zu meiner Zeit, das war schon etwas, wo ich dachte, ach krass, aha, so verboten kann es nicht sein. Ne? Es findet irgendwie statt. Die Menschen können das sehen. Aber es war eben fiktiv. Es war eben nichts, was total gefehlt hat, war, keine Ahnung, eine Abgeordnete oder irgendwie eine geoutete Musikerin. Es gab nur Lucy von den No Angels.
Ja.
Und ansonsten...
Und Hella von Sinn.
Es gab und Hella von Sinn.
Hella von genau, Sinn. Mit der man sich auch nicht so wirklich identifizieren konnte.
Maren
Kreumann, genau, kommt später, ja.
Genau, und ansonsten...
Ulrike Volkerts.
Ja.
Aber was du natürlich, was du jetzt gerade sagst, ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht immer nur Pinkwashing. Es ist für unsere Besucherin und es war auch für mich, Elwood war total wichtig. Das war eine Revolution. Da waren Lesben auf dem Bildschirm zu sehen. Also da war lesbischer Sex auf dem Bildschirm zu sehen. Und zwar wurde nicht sofort die Kamera weggeschwenkt, wenn irgendwie die Hand Richtung Hose ging, sondern das wurde gezeigt. Das war total wichtig und es ist auch wichtig. Sichtbarkeit ist wichtig. Ich bin froh über jedes lesbische Paar in irgendeiner Vorabendserie und auch Princess Charming ist wichtig. Aber das ist eben nicht alles. Also der Umkehrschluss, also unsere Besucherinnen haben das gefeiert, einfach weil wir oder weil sie mal mitfiebern konnten bei so einem, ich sage jetzt mal extra Trash-TV, von ihrem eigenen Leben aus, ne, von ihrem eigenen Standpunkt aus und konnten eben über die Kandidatinnen dort sprechen. Aber also Sichtbarkeit ist wichtig, aber es ersetzt nicht alles. Also mich nervt so ein bisschen dieses, wieso braucht's euch denn noch? Lesben werden doch nicht mehr diskriminiert. Wo ich so denke, was?
Das glauben Menschen wirklich.
Ja, das glauben Politikerinnen. Ja. Glauben mir, ich bin mit Menschen, die darüber entscheiden, wer wo welches Geld bekommt, in Kontakt, die wirklich uns ins Gesicht gesagt haben, also die lesbischen Frauen gegenüber sitzen und sagen, Lesben werden nicht mehr diskriminiert. Und ich sage, doch. Und die sagen, nein. Wieso? Also ihr könnt heiraten, das. Es ist doch, wo werdet ihr denn noch diskriminiert? Dass die Diskriminierung auf ganz anderen Ebenen stattfindet, das finde ich einfach wichtig. Also ich will auch überhaupt nicht immer dieses Tränendrüse rumjammern, wir sind die armen kleinen Lesben und mi. Darum geht es mir gar nicht, aber es geht mir darum, sichtbar zu machen, dass damit, dass wir in den Medien vorkommen, nicht alles gelöst ist. So, dass eben genau die kleinen Sachen, über die wir eben gesprochen haben, das erste Mal verliebt sein, was gibt's Tolleres, als das erste Mal richtig verliebt sein zu sein, vielleicht sogar glücklich verliebt zu sein und Hand in Hand durch die Straßen gehen zu wollen. Das geht für viele unserer Besucherinnen nicht. So, oder die Person mit nach Hause zu bringen und alle freuen sich. Nein, das findet nicht statt. Also natürlich gibt es auch ganz viele positive Beispiele. Aber diese Angst, die überall mitschwingt vor Diskriminierung, gerade jetzt auch während Corona, wo sich sehr, sehr viel geändert hat, die dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Die führt, es gibt Statistiken, die führt zu psychischen Schwierigkeiten, wirklich, die führt zu einer Suizidrate, die um einiges höher ist als bei heterosexuellen Jugendlichen. Also das kommt, ist ja nicht einfach so, findet ja nicht einfach so statt, das hat ja Gründe.
Ja, und ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr viel es hat sehr viel mit Kontext zu tun, es geht viel um Sozialisierung, es geht viel aus welchen familiären Strukturen komme ich.
Absolut.
All das kannst du ja nicht ausklammern in diesem Diskurs, aber das
auf keinen Fall.
Passiert halt, ne? Also ich meine, wenn, es liebe ich ja sowieso, wenn nicht Betroffene, ich hasse das.
Oh, das macht mich so wütend.
Ja, wenn nicht Betroffene entscheiden, ja, verstehe ich jetzt gar nicht, also wo ist denn das Problem? Jetzt pass mal auf, also du hast alle Privilegien dieses Lebens und das ist auch gut für dich, die darfst du haben. Was du aber nicht darfst, ist darüber entscheiden, ob Dinge für andere ein Problem sind in dieser Welt oder nicht, weil du weißt es schlicht nicht. Punkt, Ende, aus. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion, da bin ich wirklich ausgeflippt. Ich bin so ausgeflippt. Ich habe ins Telefon geschrien, weil ich das nicht fassen konnte. Da sagt mir eine Freundin, ja, sagt, es ging um eine Begrifflichkeit, die im Volksmund noch benutzt wird, wenn wir über Sinti und Roma sprechen. Und ich sagte dann, weil sie das benutzt hat, das Wort, und ich habe darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Ganz freundlich, überhaupt nicht belegen.
Ja, würde ich genauso machen, ne?
Da sagt die zu mir, verstehe ich überhaupt nicht, jetzt darf man hier nichts mehr sagen. Also ich sag das und ich finde es auch nicht schlimm und man kann das ruhig sagen. Und jetzt regen sich hier alle auf, weil man das Wort nicht mehr sagen darf.
Ich meine das ja gar nicht böse. Das ist dann noch das Beste. Du weißt doch, wie ich das meine.
Ja, aber entschuldige bitte mal. Also nur weil wir etwas schon immer so gemacht haben, das liebe ich. Bestes Argument.
Ist auch schon immer so, ja.
Ja, ich sag mal so, vor 20 Jahren habe ich auch noch zu einem Schaumkurs etwas völlig anderes gesagt, weil ich nicht informiert war. Also erzähl mir doch bitte nicht, dass nur weil etwas schon immer so war, da muss ich auch an dieses legendäre, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo dieser Talk war mit Janine Kunze und wer war denn da noch? Thomas Gottschalk? Ich bin mir nicht ganz sicher. Diese drei weißen, sehr
privilegierten. Ja, ich erinnere mich. Ja.
Das
über Rassismus gesprochen haben,
ja.
Ne? Ja, das war die Krönung des deutschen Fernsehens, ganz ehrlich.
Das war wirklich an Peinlichkeit.
Ja.
Nicht mehr, nee, das war.
Und genauso ist es, wenn mir eine heterosexuelle Frau gegenüber sitzt, die mit ihrem Mann und ihren 4 Kindern ist jetzt auch, ich will überhaupt keine heterosexuellen Menschen dissen, darum geht es nicht, die mir sagt, du wirst nicht mehr diskriminiert.
Hm.
Wo ich so denke, keine Ahnung, ich sehe eine POC-Person, der kann ich doch nicht sagen, wie sie sich fühlt, wenn sie über die Straße geht, das weiß ich nicht.
Ja.
Woher will ich das wissen? Du weißt nicht, wie das ist, als lesbische Frau durch die Welt zu gehen. Das weißt du einfach nicht. Also sag mir nicht, was bei mir in meiner Lebensrealität passiert und was nicht. Und das ist eben auch für unsere Besucherinnen oft ein sehr großes Problem. Also vermeintlich tolerante oder sehr, sehr offene FreundInnen, die dann aber immer wieder den Satz sagen, also ich verstehe das gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass dir das passiert. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja total okay. Dass ja. du dir das nicht vorstellen kannst, ist
genau.
okay, aber dann hör mir zu.
Richtig, und weil das auf der einen Seite ist es ein vermeintlich netter, akzeptierender Satz, dieses, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber wenn da das Gespräch dann zu Ende ist, das ist das Problem. Wenn dann kommt, das tut mir total leid für dich, was können wir vielleicht gemeinsam machen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du meine Hilfe hier in der Schule? Brauchst du meine Hilfe in der Ausbildung? Was können wir machen? Dann ist es super, aber ganz oft endet eben dieses Gespräch so, oh nee, jetzt nicht schon wieder, weil ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass das heute noch so ist. In Hamburg? Nee, auf keinen Fall. Und das ist eben, ja.
Also ich wurde in Hamburg schon zweimal, einmal aus einem Fastfood-Laden geschmissen.
Ja, schön.
Und aus der Boutique Bizarre. Weil ich meine Freundin geküsst habe. Geküsst, also nicht rumgeknutscht, nicht rumgemacht.
Von den dort arbeitenden Menschen? Mhm. Ach,
ja.
Quatsch.
Ja.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Übergriffe, die ich kenne hier in Hamburg, sind auch in Gegenden passiert, wo man denkt, da passiert es eben nicht. Also ich bin jetzt nicht durch einen dunklen Wald gelaufen, sondern tagsüber in einem Spüttel oder in der Schanze oder auf St. Pauli. Da sind dann eher die Übergriffe passiert. Aber das ist ja wirklich super.
Ja,
und das, weißt du, so Geschichten hat jede unserer Besucherinnen. Jede. Auch wenn sie noch so ein akzeptierendes Umfeld hat. Und wir haben wirklich BesucherInnen, die haben so coole Familien, wir haben so coole Eltern. Also wirklich, wo ich denke, meine Güte, was habt ihr für tolle Eltern? Was habt ihr für ein akzeptierendes Zuhause? Was habt ihr für coole FreundInnen und LehrerInnen? Wirklich, es gibt tolle Beispiele. Trotzdem hat jede Einzelne mindestens eine Erfahrung gemacht, wie die du gerade erzählst. So, und läuft trotzdem einfach mit Ängsten durch die Welt. Das ist einfach das Problem.
Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie du gelesen wirst. Also ich werde immer als Hete gelesen. Insofern bin ich oft in einer Position, wo ich eben nicht diskriminiert werde.
Mhm.
Wenn es dann aber tatsächlich zur Sprache kommt, ich meine, ich laufe nicht mit dem Stempel durch die Gegend und erzähle der ganzen Welt, dass ich Frauen liebe. Übrigens auch nicht alle, wollte ich nur mal kurz sagen. Ist auch so ein Ding.
Ganz wichtig. Finde ich schön, dass du das nochmal sagst. Dass die lesbische Frau an sich nicht
alle.
Per se auf alle. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja. Nein, liebe Leute.
Komisch, überrascht mich.
Total. Also liebe ich auch. Ja. Aber es ist schon so.
Sowas, wie fühlst du dich in der Umkleide vom Fitnessstudio? Ja. Das ist auch eine Frage, die ich gerne gestellt kriege. Wenn du dann in so einer Umkleide bist, wie ist das für dich? Ich so denke, so viel wie für dich sehr wahrscheinlich. Also bin halt in der Umkleide.
Also wie unglaublich sexualisiert das ist.
Ja. Oder im Schwimmbad. Also, wie ist das für dich, wenn du dann so im Schwimmbad in der Umkleide bist und da sind alle Frauen nackt? Ich so denke, ich bin doch, also, verstehe ich jetzt nicht die Frage.
Was haben denn die Menschen, das ist auch spannend, weil das so, lesbisch sein ist sehr sexualisiert. Und lesbisch sein gibt es nur für Männer eigentlich. Eigentlich sind wir nur da. Und das ist übrigens auch etwas, was mich bei Princess Charming sehr schnell sehr aufgeregt hat. Mhm. Ich glaube, es war in Folge 2. Ich habe mich total auf das Format gefreut, weil ich das total wichtig fand irgendwie. Aber ab Folge 2 ging es dann schon auch eigentlich um Männer und darum, dass eigentlich lesbische Frauen auch mit Männern schlafen und das und noch viel, viel weiter. Und das hat mich echt geärgert. Nicht, weil ich das nicht total, jede soll bitte tun, was sie möchte und das ist total okay und es gibt überhaupt keine Beschneidung da. Wenn alle damit einverstanden sind, ist das immer in Ordnung. Aber dieser Hauch von eigentlich ist eine lesbische Frau, eigentlich will sie doch auch einen Mann. Eigentlich ist das doch, und das hat mich echt ein bisschen geärgert, weil das einfach nicht wahr ist. So einfach ist das. Und Jetzt habe ich sowas von den Faden verloren, das passiert mir häufig.
Wolltest du eigentlich gerade über dein Gelesensein sprechen, dass du oft als Hete gelesen wirst,
aufgrund
deines Aussehens?
Genau. Ja. Ich wollte noch irgendeine andere Schleife nehmen, aber die habe ich jetzt auch echt verloren. Es ist viel zu viel. Ich habe viel zu viele Fragen im Kopf und viel zu viel Stuff. Aber ich, das ärgert mich schon. Also dass lesbische Frauen sozusagen immer noch als eigentlich gibt es sie für Männer. Ich erlebe das häufig. Also gerade wenn du sehr in den Augen anderer sozusagen sehr feminin gelesen wirst und sehr, die kann nur eine Hete sein, wenn du dann sagst, und da, genau, da wollte ich hin, dann beginnt sozusagen auch die Diskriminierung bei mir, wenn dann sozusagen rauskommt, in Anführungszeichen, das sind Frauen, dann glauben die das nicht. Mhm. Also, als müsste ich es beweisen.
Das hat natürlich, sage ich mal, Vor- und Nachteile, wie Personen gelesen werden. Also bei dir ist es natürlich der Vorteil, dass du sehr wahrscheinlich, wenn du alleine durch die Straßen läufst, selten als lesbische Frau diskriminiert wirst. Bei Menschen, die eher als Lesbe gelesen werden, so wie ich, ist es oft so, dass ich natürlich auch so blöde Sprüche bekomme, selbst wenn ich alleine durch die Gegend laufe oder falsch gelesen werde, von Frauentoiletten geworfen werde und solche Geschichten. Das ist nach wie vor so. Aber
ehrlich? Das passiert dir?
Ja, natürlich. Also viele Leute sehen einfach nur kurze Haare, männlich gelesene Kleidung, was ich aber auch sehr, sehr schwierig finde, dieses Thema. Und dann ist klar, dass ich kann da nur falsch sein. Also das passiert meiner Kollegin relativ oft, das passiert mir immer noch. Und ich habe mich, ich denke dann manchmal, in den 30 Jahren meines Lesbischseins habe ich mich natürlich auch vom Aussehen her verändert. Und ich selber, wenn ich in den Spiegel gucke, identifiziere mich als Frau und als weiblich. Ich kann es manchmal gar nicht nachvollziehen, aber für viele Menschen reichen so kleine Eckpunkte, wie bei dir einfach auch. Weißt du, du hast lange Haare, Punkt. Das ist alles. Also du hast lange Haare, damit kannst du keine Lesbe sein. Nee. Und das reicht dann schon. Ja. Ne? Also das, was ich aber noch zur lesbischen Sexualität sagen möchte, ist, ich glaube, dieses sehr sexualisiert werden oder nicht ernst genommen werden. Es gibt ja beides. Also wie soll das gehen, lesbischer Sex? Na ja, ihr knutscht bestimmt nur oder ihr kuschelt bestimmt nur. Es hat beides natürlich sehr viel damit zu tun, dass lesbische Sexualität ist nichts anderes als selbstbestimmte Sexualität von Frauen. Ich bestimme meine Sexualität selber und ich bestimme sogar noch, dass ich Sex ohne Männer habe. Ob ich jetzt Sex mit Männern habe oder nicht, ist egal. Und wir wissen, viele lesbische Frauen haben auch Sex mit Männern, bla bla bla. Aber wir gehen jetzt von dem klassischen lesbischen Sex aus. Zwei sich als weiblich definierende Menschen haben Sex miteinander. Das ist Selbstbestimmung einer Frau über sich und ihren Körper und über ihre Sexualität. Selbstbestimmter kann ich ja gar nicht sein. Und genau das ist meiner Meinung nach das Problem, was viele Männer damit haben. Das kann nicht sein. Ich glaube, vielen Männern ist das gar nicht so bewusst, dass es darum geht. Aber darum geht es. Und das kriegen wir auch ganz oft mit, wenn wir Gespräche haben. Wir machen ja auch Beratungen mit unseren Besucherinnen, dass sie entweder überhaupt nicht ernst genommen werden, weil lesbisch sein ist gleich Sex, ist gleich Sexualität, dass wir noch viel mehr sind als unsere Sexualität, darum geht es erstmal gar nicht. Oder du wirst total sexualisiert. Genau das, was du gerade gesagt hast.
Mhm. Ja. Ja, und ich finde das grundsätzlich, also genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo das hergekommen ist, zu diesem Princess Charming-Moment, wo ab dem Moment war das Format für mich ehrlich gesagt auch durch, weil das fand ich schwierig. Ich meine, die können nichts für den Schnitt und das ist schon alles richtig so, aber dass sozusagen in der Welt da draußen das nicht in die Köpfe geht, auch rein bildlich, ja, dass eine Frau sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, selbstbestimmt entscheidet, ich habe Sex mit einer Frau und da brauche ich einfach verdammt nochmal keinen Mann, ja, so, und diese permanenten Sprüche, die ich mir auch schon mein ganzes Leben lang anhören, musst du sicherlich auch, du hattest nur noch nicht den richtigen und du musst erstmal,
ja, natürlich.
Bro, glaub mir, ich weiß schon sehr genau Bescheid über mich.
Ja, die Leute sind dann immer sehr irritiert, wenn ich sage, meine allererste Beziehung mit einem Mann lief so bilderbuchmäßig, also so ganz, ganz klassisch, 2,5 Jahre zusammen und mit allem ganz viel Zeit gelassen und der war ganz süß und ganz entzückend und so. Das war so die Teenie-Liebe und da ist überhaupt nichts Schlimmes passiert, sondern der war ein Traumfreund. Die erste Erfahrung mit einer Frau war nicht ganz so toll. Und wenn ich das den Leuten erzähle, so, verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Also, dass auch immer davon ausgegangen wird, dass du nicht lesbisch bist, einfach weil du es bist, weil du so geboren bist, sondern dir muss ja irgendwas passiert sein. Ja. Also dir ist bestimmt auch ganz viel Schlimmes passiert mit Männern, deshalb, oder du bist halt nicht hübsch genug. Das ist auch oft, was unsere Besuchenden hören. Also ja klar, so wie du aussiehst, ne? Bedeutet aber ja auch, dass Frauen, also was bedeutet das im Umkehrschluss für Frauen? Egal. Du hast halt noch nicht den richtigen gefunden. Und wenn du den findest, dann wird alles anders. Und auch das, diese Meinung kursiert einfach noch in unserer Gesellschaft. Wenn ich dann höre, ich komme immer wieder darauf zurück, ihr werdet nicht mehr diskriminiert. Das macht mich so wütend. Also weil wo fängt Diskriminierung an? Wo hört sie auf? Also Diskriminierung ist eben nicht nur, ich werde auf der Straße zusammengeschlagen, was ja auch noch oft genug passiert. Gerade in Städten wie Berlin oder in Hamburg. Also die meisten gewalttätigen Überfälle passieren ja nicht auf dem Land, sondern in Städten. Warum ist das so? Und gerade in Ecken, also der letzte Übergriff gab es ja wunderbar auf dem Kiez, ne? Eine schwule oder eine queere Bar. Warum passiert es da? Warum passiert es eben nicht irgendwo im Bayerischen Wald oder keine Ahnung, da passiert es natürlich auch. Aber ja, also kennen wir alles, hören wir auch immer noch. Das ist mir wichtig zu sagen, dass es eben immer noch Themen sind, die Jugendliche beschäftigen, die sich outen oder die sich als nicht heterosexuell definieren. Was heißt definieren? Sich nicht als heterosexuell fühlen, die so geboren wurden.
Ich glaube, es ist auch wichtig, einmal zu platzieren, dass sozusagen junge Leute den Raum brauchen, und der sollte eine Art Selbstverständlichkeit sein in meiner Wahrnehmung, dass sie sich finden dürfen und dass sie sich ausprobieren dürfen und dass total okay ist, dass jemand sagt, ich versuch's mal mit einer Frau und dann merke ich doch, es ist vielleicht doch ein Mann. Nur es wäre so schön, wäre das einfach möglich und wäre das einfach gegeben, und das ist es einfach nicht. Und das ist Fakt. Das ist total real. Das findet viel häufiger statt als du darfst alles sein, was du sein möchtest. Ja. Und die Diskriminierung, um die sozusagen in eine Art messbares Etwas zu bekommen. Ja, ich nenne immer das Beispiel, sag doch mal zu jemandem, der heterosexuell ist oder lebt, sag dem mal, bist du schwul? Wie dieser Mensch reagiert. Da sagt ja niemand, nee, ich bin nicht schwul, sondern das ist ja, nein! Wie?
Kommst du denn da drauf?
Genau.
Was hab ich gehört?
Ja. So, ja. Und nur das ist ja schon ein Sinnbild für, wie das Ganze sozusagen, wie wir auch strukturell aufgestellt sind und was und wie wenig es eben okay ist. Ja, und gerade bei jungen Leuten, und ich finde auch das ganz, ganz tragisch, dass sozusagen die öffentlichen Institutionen wie Schule und dergleichen da wirklich wenig bis gar nicht irgendwie das Ganze auch aufnimmt, darüber spricht, das Gefühl von, du bist gut, wie du bist, es ist okay, wenn das in dir ist, du darfst es sein, es ist nichts Komisches, das findet nicht statt, so, und dann sozusagen also nur weil Dinge relativ versteckt und inkognito, aber ständig passieren, sind sie ja nicht weniger diskriminierend. Diskriminierung bedeutet ja nicht, ich werde, wenn ich rausgehe und ich habe eine Regenbogenflagge dabei, von 15 Leuten verprügelt. Ja, wobei man auch da sagen muss, also der letzte CSD letzten Sommer, da habe ich das erste Mal das richtig mit der Angst zu tun bekommen. So, das war eine ganz seltsame Stimmung. Ich wurde so häufig beschimpft. Das war wirklich, wirklich eine ganz seltsame Stimmung. Aber ich finde es gerade für so junge Leute ultra wichtig, dass wir so Räume kreieren. Umso wichtiger ist, glaube ich, einfach, dass es euch gibt und dass es die Möglichkeit gibt, in Kontakt zu gehen. Wenn jemand sozusagen zu euch kommen möchte, wie kann der das machen? Kann dieser Mensch einfach kommen und klingeln? Muss er vorher in Kontakt gehen? Und vor allem, wie ist es in Zeiten von Corona?
Genau, da würde ich jetzt, glaube, das wird eine etwas längere Antwort. Erstmal zu dem, was du eben gesagt hast. Wir hören oft von unseren BesucherInnen, dass unser sehr kleines Junglistenzentrum so eine Art Heimathafen ist, so ein sicherer Hafen. Das Wort kommt nicht von uns, es kommt tatsächlich von einer Besucherin, wo sie sein können, wie sie wollen. Genau das, was du gerade eben gesagt hast. Wenn Jugendliche, junge Menschen zu uns kommen, müssen sie keine Angst haben, dass ihnen irgendwas passiert, aufgrund was auch immer. Ob sie dick sind, dünn, egal welche Hautfarbe sie haben, welche Religion, welche Sprache sie sprechen, welche sexuelle Orientierung, es ist egal. Du kommst erstmal einfach rein und es ist tatsächlich auch so, das liebe ich sehr an meiner Arbeit, dass unsere Besuchenden sehr, sehr akzeptierend sind. Natürlich gibt es auch mal untereinander, wenn die Menschen sich kennen, so ein kleines Gedisse oder die haben ihre Dramen am Laufen, klar. Aber du brauchst erstmal keine Angst zu haben, du kannst so sein, wie du willst. Das als allererstes. Du musst nichts tun, wenn du zu uns kommst. Du hast keine Redepflicht. Du kannst dich auch einfach aufs Sofa setzen und gucken und dann wieder gehen. Und dann vielleicht auch erstmal ein halbes Jahr nicht mehr kommen. Du bist auch nicht dazu verpflichtet, die ganze Zeit zu bleiben. So, du bist einfach, wir haben bestimmte Regeln bei uns, wenn du dich an die hältst, die haben meistens mit gegenseitigem Respekt zu tun, dann ist alles gut. So, und das ist, glaube ich, das, was man bei uns merkt. Das ist sehr familiär bei uns. Unser Laden ist relativ klein. Ich glaube, wir haben so knapp 100 Quadratmeter. Wir haben da irgendwie, du kennst es ja auch, entspannte, kuschelige Sofas. Wir haben einen Kicker und eine Küche und auch einen Außenbereich. Das ist alles wie so eine kleine Wohnung. Wenn du jetzt denkst, du möchtest gerne zu uns kommen und du hast keine FreundInnen, die sagen, hey, ich war da schon mal, ich nehme dich mit, dann also erstmal, wir sind auf Instagram, Junglesbenzentrum Hamburg. Da gibt es eigentlich immer alle aktuellen Informationen, was jetzt gerade während Corona natürlich sehr, sehr wichtig ist. Vor Corona war es so, wir haben einmal in der Woche einen offenen Treff. Der ist dienstags von 16 bis 21 Uhr. Da kannst du einfach vorbeikommen. Du musst leider klingeln, aber du kannst vorbeikommen, dann bist du da. Du kannst uns auch vorher eine E-Mail schicken oder auf Instagram anschreiben, hey, ich würde gerne vorbeikommen, ich traue mich aber nicht. Dann kommen wir auch zur U-Bahn und holen dich ab. Und das haben wir auch öfter, dass wir sagen, du, dann komm noch eine halbe Stunde früher, bevor wir öffnen. Wir sind dann schon mal da, aber es ist noch keine Besucherin da. Fühlt sich für manche, also wir sind da sehr, sehr flexibel. Es gibt auch Besuchende, die überhaupt nicht durch den Vordereingang reinkommen wollen, weil sie nicht gesehen werden wollen von vielleicht Familienangehörigen oder, ja, im weitesten Sinne sage ich jetzt mal Familienangehörigen. Das können wir auch regeln. Wir haben Hintereingang. Da kann man durch den Hof gehen, da sieht niemand, dass du ins Junglesbenzentrum reingehst. Sozusagen, geh mit uns in Kontakt, wenn du nicht einfach vorbeikommen willst. Wenn es irgendwie eine Sorge oder was auch immer gibt, wir gehen da drauf ein und wir kümmern uns darum, dass du gut bei uns ankommst. So. Und wenn du dann da bist, dann ergibt sich eigentlich alles von alleine. Vanessa und ich, also Vanessa ist meine Kollegin, wir bieten Beratung an, das ist ganz, ganz wichtig. Beratungstermine kann man bei uns telefonisch oder per Instagram oder E-Mail ausmachen. Und wir beraten zu allen Themen, die einen so beschäftigt. Wir sind keine Therapeutinnen, aber wir beraten und wenn wir merken, okay, da ist vielleicht ein größeres Thema oder ein längerfristiges Thema, vermitteln wir weiter zu den entsprechenden Stellen. Außerhalb von Corona haben wir montags meistens auch noch ein Angebot, was so variiert, je nachdem, was gerade so los ist. Wenn es zum Beispiel Richtung CSD geht, Richtung Dijkmarsch, basteln wir meistens irgendwelche Sachen, überlegen uns irgendwas. Es kommt immer drauf an, was steht gerade an. Oder 8. März, große Frauendemo, Schilder malen. Der Montag fällt im Moment weg, aufgrund dieser blöden Corona-Situation, die wir haben. Und der Dienstag ist momentan noch, jetzt sind die Zahlen ja wirklich so exorbitant, hochgegangen. Noch ein offener Treff, allerdings mit Kontaktdaten hinterlassen, 2G+ und die ganze Zeit Maske tragen, was so ein bisschen unser ganzes Konzept ad absurdum führt, aber es ist gerade, geht gerade nicht anders. Genau. So ist es. Also wir haben eine Internetseite, da kann man sehen, was gerade bei uns läuft. Da gibt es auch 1-2 Videos zu sehen auf der Internetseite, was für viele Menschen gut ist, um zu sehen, wie sieht es da überhaupt aus. Was sind das für komische Pädagoginnen, die da arbeiten? Wie sehen die aus? Das sieht man dann auch auf Instagram. Also guck auf die Homepage, guck bei Instagram oder schreib uns direkt an, ruf uns an und dann vorbeikommen.
Wie lange bist du jetzt schon als Projektleiterin dabei?
6 Jahre. Also meine Kollegin macht das tatsächlich schon 11 Jahre und ich bin 2015 ins Jule gekommen, genau. Ja, 6 Jahre mache ich das jetzt schon.
Eine Frage würde ich gerne stellen, weil ich mir vorstellen könnte, auch wenn ich mich da reinfühle in dieses Alter, es sind ja relativ junge Menschen, die zu euch kommen, passiert es euch oder ist es schon passiert, dass sozusagen, die sind ja auf dem Weg, die finden sich, suchen sich, viele wissen auch schon ganz genau, aber passiert es, dass die sich verlieben also in nicht in vielleicht auch, aber eher in euch, also in das, was sie, ich könnte mir vorstellen, dass das, und ich kenne das tatsächlich aus meinen ganz, ganz jungen Jahren, dass jemand, der das schon ist, was ich noch nicht sein kann oder wo ich sozusagen auf dem Weg bin, wo so eine gewisse, wie nennt man das denn, Bewunderung?
Ja, oder Vorbildfunktion, ne?
Genau. Also, das kann man ja relativ schnell vermischen miteinander oder verwechseln. Passiert euch das?
Also ich glaube, die Frage ist mir so noch nicht gestellt worden. Ich glaube eher, dass das einen Moment von Bewunderung hat, weil der Altersunterschied ist schon sehr groß. Also wir sind ja jetzt in dem Alter der Eltern, meine Kollegin und ich. Aber es gibt vielleicht so Schwärmereien. Das weiß ich, aber es ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, dass eine Besuchende direkt auf mich zukam und mir das gesagt hat. Das sind dann eher so Verhaltensweisen oder dass man das von anderen so vielleicht mitbekommt. Das denke ich, das kann eine kurzfristige Schwärmerei sein, die dann aber, glaube ich, relativ schnell sich auch wieder auflöst. Ich hatte zumindest jetzt noch nie das Problem, die Situation, ich glaube, meine Kollegin auch nicht, dass wir da ein Problem mit hatten oder in ein ernsthaftes Gespräch gehen mussten oder so. Das hatten wir noch nicht. So.
Nee. Warum ich das so gerade raus frage und das auch unbedingt in dieser Folge platzieren möchte, ist, weil ich glaube, dass Menschen, also wenn jemand zuhört, der sozusagen auf dem Weg ist, ich bin mir fast sicher, also ich kenne kaum jemanden, der in dem Alter nicht sowas erlebt hat und in irgendwie in eine Art Schwärmerei oder ja, verliebt in die Lehrerin oder in jemanden, der so, und das ist auch normal.
Und das ist ja, da erinnere ich mich auch sehr gut dran. Ich glaube, bei mir war sie Kunstlehrerin. Ja, natürlich, das ist normal. Das ist normal, aber ich glaube, all diese Sachen, die bei uns passieren, die zwischenmenschlich passieren, in Bezug auf Vanessa und mich oder in Bezug auf andere Besuchende, die teilweise ja auch, wenn du als 14-Jährige kommst, kann es ja sein, dass du da mit einer 25-Jährigen sitzt. So, die werden besprochen und das finde ich das Tolle bei uns. Ich merke, dass die Besucherinnen miteinander reden. Und die suchen sich oft so Menschen aus dem ähnlichen Umfeld, also ob es jetzt vielleicht die gleiche Ausbildung ist oder das gleiche Alter oder hey, du kommst auch aus dem und dem Stadtteil, wir haben uns noch nie gesehen. Und ich merke an den Gesprächen, die stattfinden, dass genau darüber geredet wird. Und das finde ich großartig. Also dieses, mich beschäftigt was, mit wem soll ich darüber reden? Du wirst im Jule jemanden finden, mit dem du darüber reden kannst, weil es wird so sein, zu 99,9% der Fälle, dass es dort eine andere Person gibt, die, wenn nicht das Gleiche, aber doch was sehr, sehr Ähnliches erlebt hat oder gerade noch erlebt, auch in Bezug vielleicht auf familiäre Geschichten. Aber auch das, was du sagst. Also es ist wichtig, dass du es jetzt aussprichst, dass in bestimmten Altersschwärmereien stattfinden. Und unsere Jugendlichen unterhalten sich darüber, auf jeden Fall.
Ja, es gibt nämlich wirklich so ein Alter, das kenne ich auch aus meiner Arbeit, es gibt ein Alter, es sind so zwei Abschnitte. Es gibt einmal ein relativ junge Kids, die glauben, sie sind verliebt, aber das ist so ein, ich finde dich ganz toll und ich möchte sein wie du und dann denke ich immer, wenn du wüsstest. Nein, aber das ist da, wenn die noch recht jung sind. Also das sind teilweise 10-jährige junge Mädchen. Und das verhält sich nochmal anders. Und dann gibt es aber auch den Teil, da geht es schon Richtung 16, 17, 18, wo das so ein Verknalltsein wird. Und das ist super wichtig, dieser Teil, weil da, ich erinnere, dass meine ersten Emotionen dahingehend tatsächlich, und ich glaube, dass das viele, viele so erlebt haben, ich war verliebt in jemanden, den ich überhaupt nicht haben konnte, wo völlig klar war, das ist so, Gott sei Dank, so weit weg, dass ich das hier richtig schön mal ausprobieren kann.
Genau, und das ist genau, ja, aber weißt du, und das ist aber unabhängig von der sexuellen Orientierung, das ist einfach so Identitätsfindungsphase, Identitätsbildung, überhaupt Liebe, Sexualität, Zärtlichkeit, sexuelle Orientierung ausprobieren. Und da ist es natürlich oft sehr, also es geht ja auch in Richtung Prominente irgendwie, die ich anhimmel. Das ist ja, warum passiert das in einer Intensität bei vielen Jugendlichen? Weil ich da, genau wie du gerade sagst, in einem sicheren Surrounding einfach alles ausleben kann, was ich will, ohne dass ich irgendwie in Gefahr komme.
In welchen Promi warst du verknallt?
Oh, in welchen Promi war? In Limahl. Kennst du Limahl noch? Ich bin ja schon sehr, sehr alt.
Also.
Limahl. Ich weiß, dass.
Wer ist denn das? Ist das ein Musiker?
Ja, das ist ein Musiker, der hatte so eine ganz abgefahrene Frisur. Die war so blond und dunkelhaarig und die standen so in alle Richtungen ab. Aber so richtig geschwärmt. Ich weiß, dass ich wie vom Donner gerührt irgendwann durch Zufall Mädchen in Uniform mit Romy Schneider gesehen habe. Und ich bin fast gestorben. Ja, guck, ich bin fast gestorben, weil ich konnte das nicht. Da war ich 8 oder 9 oder so. Und da erinnere ich mich bis wie heute dran, dass ich das wirklich so faszinierend fand und diese Frau so unfassbar schön fand und alles, was da passierte, ich dachte, oh mein Gott, aber ich konnte das damals noch gar nicht einordnen, weil bei mir war es wirklich so, als ich 16 war, ich kannte keine lesbischen Frauen. Ich hatte noch nie eine gesehen und ich hatte so das Bild von der ruppigen, Karohemd tragenden LKW-Fahrerin. Das war so mein Bild. Woher ich das hatte, keine Ahnung. Ich bin in einem sehr toleranten Elternhaus aufgewachsen. Also von meiner Mutter kann ich das nicht gehabt haben. Aber das war so mein Bild. Und ich habe aber immer wieder an diesen Schwarz-Weiß-Film gedacht, weil das fand ich einfach auch ästhetisch. Ich fand das ganz toll. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Frauen sich küssen. So, ja.
Also wenn ich jetzt meine Kamera hier umdrehen würde, dann würdest du Lilly Palmer sehen, du würdest Romy Schneider sehen. Also diese Mädchen in Uniform ist mein absoluter Lieblingsfilm und wann immer es den zu kaufen gibt, kaufe ich ihn übrigens. Ich habe ihn ungefähr 100 Mal, nein, nicht so häufig, aber ich kann nicht, also Romy Schneider ist, ich verehre diesen Menschen. Und wusstest du, dass das Original, also Mädchen in Uniform ist in den 50ern gedreht worden und das Original ist aus den 30ern?
Ja, was weiß ich.
Das finde ich total spannend, dass es diesen Film schon in den 30ern gab.
Finde ich auch unglaublich spannend.
Wie vorreiterisch, ne? Also und wie mutig. Wirklich mega Geschichte.
Ja, finde ich auch. Also ja, so ist es, glaube ich, für jede. Also jede unserer Besuchenden identifiziert sich mit jemand anderem. Für mich war das, also das war mein erstes Erlebnis, woran ich mich wirklich noch wirklich mit Gefühlen. Ich kann mich da genau dran erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe. Und für mich waren das aber dann eher so fiktive Personen, die ich sehr bewundert habe, weil ich mich selber sehr alienmäßig oft gefühlt habe. Und deshalb war das für mich dann so Superheldin. Also so, die ich sehr, mit denen ich mich eher identifiziert habe. So dieses Ding, okay, man kann komplett anders sein und trotzdem läuft das Leben irgendwie cool. Mhm. Das war eher so meine. Ja, aber so richtig geschwärmt hatte ich irgendwie nicht so.
Nee.
Das waren eher dann, weil umso älter ich wurde, dann halt eben die Kunstlehrerin oder...
Die Lehrerinnen.
Das. Genau, die Bedienung in dem und dem Café, dann irgendwie tagelang in dem Café gesessen hat und die angeschmachtet hat, sowas. Ja. Also wirklich, und dann auch immer wieder gedacht hat, heute hat sie mich angeguckt.
Ja.
Total illusorisch, aber ja, so Sachen.
Ja, oh Gott.
Also ich merke bei dir auch so ähnliche Schwärmereien.
Ja, die Sache ist, ich bin ja auch zusätzlich noch Künstlerin. Und das ist eine ganz, ganz, ganz ungute Kombination, weil ich verliere mich in Geschichten und bin sofort inspiriert und dann übertreibe ich ein bisschen die Lage. Also ich war sehr, 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 oh Gott, ich war so schwer verliebt in meine, ich habe Tanz studiert, Tanzgesang und Schauspiel und ich war so doll verliebt in meine Jazzdozentin.
Oh.
Und ich war richtig, also, oh Gott, ich habe das gar nicht verstanden, weil wenn die in den Raum gekommen ist, war ich im Freeze, ich konnte nicht mehr denken. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Und so, und wenn man, ich habe bei ihr studiert und die kommen einem ja auch sehr nah, so, ne? du bist ja einfach sehr nah in Kontakt. Das war, oh Gott, um Himmel, das war wirklich...
Konntest du denn überhaupt noch tanzen?
Ja, aber es gab relativ häufig Gespräche, weil ich, sie hat immer gesagt, Denise, du versteckst dich. Ich brauche dich weiter vorne. Und ich konnte ihr ja aber nicht sagen, dass ich einfach nicht mehr denken. Und ich wollte einfach, dass sie glücklich ist. Und dann habe ich echt Grenzen überschritten. Also mit 17 weißt du das einfach nicht so richtig. Du kannst noch gar nicht so weit denken. Also du das gesamte Ausmaß deiner Entscheidung kriegst du nicht so richtig auf die Kette.
Richtig.
Ich habe da echt ein paar Sachen gemacht, wo ich jetzt denke, um Gottes Willen, also wie grenzüberschreitend kann ein Mensch sein? Ne? Also so eine Rose nach Hause gebracht und in den Briefkasten gesteckt, heimlich.
Oh mein Gott.
Ganz schlimm. Und dann hatte ich
irgendwann. Ja, aber genau das gehört dazu, zu diesem in Extremen auch erstmal alles auszuleben. Also klar, ne, Grenzüberschreitungen vielleicht heutzutage eher in Form von Nachrichten auf Facebook, Instagram und so haben wir auch mit kleinen Emojis, wo ich dann auch, da lese ich einfach drüber. Aber das ist natürlich, bei dir war es halt die Rose im Briefkasten, heute sind es dann halt Nachrichten auf Instagram oder Facebook. Aber das gehört alles dazu. Und das
total.
Ist halt genau. Und das finde ich halt oft schade, dass Jugendliche als so verrückt abgestempelt werden, auch wenn sie zum Beispiel ausprobieren, wie sie sich kleiden möchten, was für Frisuren sie haben möchten. Natürlich geht das manchmal in Richtung, wo man so denkt, hä? Aber es gehört einfach dazu, wenn ich mir Fotos von mir früher angucke, denke ich auch, wie konntest du denn so, was war denn los mit dir? Mhm. Aber das muss auch manchmal in Extreme gehen, damit sich das so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo einpendelt, wo du dann weißt, ah, okay, das bin ich. Und dann total. Rennst du halt erstmal ins eine Extrem, dann rennst du ins andere Extrem. Und ich finde es auch wichtig für LehrerInnen und auch für Familie zu verstehen, in dem Moment, wo ich mich oute, das innere und äußere Coming-out kann ja Jahre auseinanderliegen, wo ich mich nach außen oute, möchte ich dann auch, dass sich erstmal alles darum dreht. Und dann muss ich vielleicht auch erstmal total akzeptieren, dass mein Kind in Regenbogen von oben bis unten gekleidet ist und sich auf die Stirn schreibt, dass sie lesbisch ist und jedem erstmal erzählt, wie lesbisch sie ist. Das gehört dazu einfach. Und dass das dann als dieses, meine Güte, jetzt komm mal runter, nein. Weil wenn ich heterosexuell bin und ich bin verliebt oder was auch immer, will ich das auch allen zeigen. So, und deshalb gehört es auch zu so einem Coming-out-Prozess dazu. Dieses sehr darauf fixiert sein, das ist es, das bin ich. Auch das ändert sich ja mit der Zeit.
Total. Also, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also dieses exzessive, ich bin gay. Ja. Und wollen alle wissen,
ja.
Also als ich verstanden habe, dass ich lesbisch bin, bin ich einfach eskaliert. Ich brauchte so viele, ich habe nur noch Baggies angezogen, ich brauchte viel Kajal. Ich hatte irgendwelche Stachelarmbänder um, überall war irgendein Button, Regenbogen-Button drauf. Ich wollte, dass jeder sieht, ich bin lesbisch, ich stehe auf Frauen. Jeder sollte es kilometerweit schon sehen. Und das war so eine wichtige Zeit, weil ich hatte zu der Zeit das erste Mal das Gefühl, ich verstehe, wer ich bin. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es fehlt ein Teil, ich bin irgendwie nicht vollständig. Und als ich verstanden habe, dass das Puzzleteil ist, war alles klar. Ich wusste plötzlich, genau. Welche Klamotten ich mag. Ich wusste, was ich nicht mag. Ich wusste, wie ich mich anziehen möchte. Ich alles irgendwie den Widerstand sozusagen auf Familie ausgehalten. War mir völlig egal. Und das ist auch nochmal, das verhält sich einfach ein Tick anders, weil es häufig ein Tick verspätet auch kommt. Es ist eben in dieser Zeit, wo vielleicht andere junge Leute das für sich sozusagen auf die Suche gehen, aber mit dem Fakt der eigenen Sexualität, und das ist ja nicht nur das, vielleicht anders sind, anders als das, was sie erleben im Außen. Das kommt manchmal verzögert. Bei mir kam das super verzögert. Ich habe das ja überhaupt nicht, bis ich das wirklich, wirklich anerkannt habe, ist sehr viel Zeit vergangen.
Ja, es ist oft so. Und ich glaube auch, diese Präsentation nach außen, wie du sie gerade beschreibst, ist oft auch passiert ja auch nicht immer, aber oft ein Ausdruck für diesen inneren Kampf. Also du hast ja auch erzählt, für dich war das eine schwierige Zeit. Und dieses innere Coming Out, das ist wirklich sehr, sehr schwer und schmerzhaft für viele Menschen. Und wenn du dann mit diesem Prozess durch bist und wirklich sagen kannst, ach, jetzt verstehe ich, was überhaupt los ist. Ich glaube, diese Leichtigkeit, die sich dann auf einmal einstellt, kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selber durchgemacht hat. Und dann das Bedürfnis, okay, der Kampf ist jetzt erstmal mit mir selber abgeschlossen. Ich zeige das nach außen. Es ist ja auch ein Feiern meiner selbst. So. Und das wird oft nicht verstanden. Es wird oft als ein, jetzt dräng mir das nicht auf. Ist ja gut, wenn du das für dich, aber lass mich damit in Ruhe. Es geht gar nicht so sehr um die anderen. Es geht darum, dass ich mich akzeptiere. Und dieser Schritt ist für viele, viele Menschen eigentlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, für die meisten sehr, sehr schwer. Dieses innere Coming Out, dieser Prozess wirklich, weil da hängt so viel dran. Also kommt natürlich, wie du auch schon sagtest, darauf an, aus welcher Familie komme ich, welchen familiären Hintergrund habe ich. Was habe ich mir für mich vielleicht selber auch vorgestellt und merke auf einmal, das wird sehr wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders werden. Also da unzählige Sachen hängen da dran und das da dürfen wir einfach auch nicht unterschätzen.
Gibt es in deiner Arbeit oder hast du in der Vergangenheit Geschichten gehört, die dich sehr, sehr, sehr angefasst haben, wo du das Gefühl hattest, es ist schwierig, da auch eine gewisse Distanz zu wahren, weil das so viel mit dir gemacht hat?
Na klar. Also ich glaube immer, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, vielleicht noch spezifischer, wenn du mit Mädchen und Frauen arbeitest, klar, da gibt's persönliche Geschichten, die nehmen uns sehr mit. Muss gar nicht unbedingt was mit der sexuellen Orientierung zu tun haben. Aber manchmal ist es schon alleine der Kampf. Also wenn ich sehe, wie sie mit sich selber kämpfen, weil das nicht sein kann, dass sie lesbisch sind. Also gerade wenn das Elternhaus religiös ist, auch, also wir haben relativ viele Besucherinnen aus christlichen Familien, das ist unglaublich schmerzhaft zuzugucken. Also diesen Kampf, sich mit anzugucken und zu versuchen zu helfen und zu merken, da kommen wir auch nicht weiter. Das ist wirklich jetzt eine Entscheidung zwischen die Jugendlichen oder die Mädchen müssen dann entscheiden, ich lebe so, wie ich mich fühle und verliere meine Familie, die ich über alles liebe, oder ich bleib bei meiner Familie und lüge mein Leben lang. Darum geht es. Und das hört sich jetzt so platt an, aber das ist so. Und das passiert 2022 in Hamburg, in Deutschland. Das sind so Kämpfe, das zerreißt uns dann schon auch. Also natürlich versuchen wir zu unterstützen, aber es gibt einfach Punkte, da können wir nicht weiter unterstützen. Das müssen die Mädchen selber machen. Das nimmt einen sehr mit. Und natürlich jegliche Formen von Missbrauch und Gewalt, die eben bei, egal welcher sexuellen Orientierung, bei Frauen und Mädchen leider immer noch alltäglich ist, dann die Folgen dessen, psychischen Folgen, die körperlichen Folgen, das ist schon was, das dauert ein bisschen länger dann, bis wir damit auch selber klarkommen, weiß ich jetzt gar nicht. Das macht natürlich auch eine gewisse Wut in uns dann immer wieder auf. Ja, das sind auf jeden Fall die Fälle und ich glaube, das geht jeder Person, die mit Mädchen arbeitet, so, dass das genau die Fälle sind, die Fälle, hört sich so bescheuert an. Die Menschen sind, die einen einfach selber, so, das geht sehr ans eigene Herz. Ja.
Was tust du, wenn du diese Geschichten hörst und was tust du, um sozusagen gut mit dir zu sein und da auch immer wieder in die Kraft zu finden, wieder in Kontakt zu gehen? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du sehr, sehr viele solcher Geschichten hörst oder vielleicht auch nur von einer Person, aber das ist ja nicht zu Ende, indem sie es einmal erzählt hat. Was tust du, damit es dir gut geht und du weiter da sein kannst?
Also in den meisten Fällen begleiten wir diese Mädchen ja länger. Es ist selten so, dass eine Person einmal zur Beratung kommt, dann kommt sie nie wieder, sondern gerade diese schwierigeren Lebensläufe begleiten wir länger. Also meine Kollegin und ich haben natürlich professionelle Supervision. Das bedeutet, wir können reden. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir einen sehr, sehr großen Humor miteinander haben in der Arbeit. Das ist oft wichtig, gerade schwierige Themen sind oft mit Humor zu verarbeiten, der vielleicht auch düster und nicht ganz so angemessen ist, den wir dann untereinander miteinander haben, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und manchmal geht es auch nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, geht auch manchmal nicht. Da brauche ich länger, da werde ich wütend auf die Welt, auf das Patriarchat, auf die vorherrschenden Strukturen und kann mich da nicht so schnell von runterholen. Und das finde ich auch okay, zu sagen, nee, ich kann jetzt gerade, nächste Woche kann ich vielleicht keine Beratung machen, ich bin erstmal durch. Also wir kriegen das gut hin, dafür haben wir ja unseren Beruf auch gelernt. Und wir haben auch gelernt, es möglichst weit von uns, von unserem eigenen Leben und uns fernzuhalten. Aber wichtig ist Humor und Kommunikation. Ich rede zu Hause ungern über meine Arbeit. Ich versuche dann nach Hause zu kommen und dann auch abzuschalten. Und das ist ganz gut. Da hat jede, glaube ich, ihre eigene Vorgehensweise. Es gibt Menschen, die reden ganz, ganz viel zu Hause über die Arbeit. Ich rede so gut wie gar nicht über die Arbeit. Ich tausche mich mit meiner Kollegin aus, wir machen Supervision und wir lachen viel. Das ist wichtig einfach, ja. Mhm. Genau.
Wenn du eine Sache sagen dürftest, ich meine, du darfst hier alles sagen, aber wenn es so, wenn du sozusagen ein Megafon hättest und du dürftest eine Message platzieren und alle müssen dir zuhören, welche wäre das?
Das ist aber jetzt die Masterfrage.
Kann ich gut.
Naja gut, mein tiefster innerer Wunsch ist es natürlich, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt. Das heißt, dass es einfach keine Rolle spielt, wer wie mit wem auf welche Art und Weise verbandelt ist. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, die Message finde ich jetzt schwer zu verpacken, weil ich gerade eine Million Sätze im Kopf habe. Das eine ist einfach, ich verstehe nicht, was ein Unter... Also es ist einfach, es geht um Liebe. Ob ich jetzt eine Frau liebe, einen Mann, 5 Männer und 20 Frauen gleichzeitig, es geht einfach um Liebe. Ich tue niemandem etwas damit. So, das ist dieses, hey, ich tue niemandem was. Kein Mensch tut einem anderen Mensch was, weil ich jemanden liebe. Und das andere ist einfach die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen diskriminiert werden in Deutschland. Ich rede jetzt nur über Deutschland, wenn wir weltweit reden würden. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Selbstverständlichkeit, mit der es immer noch total okay ist, Frauen zu diskriminieren. Die macht mich wahnsinnig, die macht mich wütend. Und Frauen sind nicht nur lesbische Frauen, es ist grundsätzlich Frauen. Und die existiert bei aller Offenheit, bei aller bla 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 Gleichberechtigung. Ja, weiß ich alles, ist auch viel besser geworden. Bla bla bla, darum geht es nicht. Es geht um die alltägliche Diskriminierung. Die alltägliche Diskriminierung, die sich zum Beispiel in Sachen wiederfindet, dass ich ganz stolz meiner Kollegin erzähle, du, ich hatte einen Elektriker zu Hause bei mir, weil ich hatte ein Problem. Und die hat mit keinem Wort einen blöden Satz gebracht, dass ich mich blöd gefühlt habe, dass ich vielleicht nicht weiß, worum es geht. Weißt du, also so, es kommt ein männlich gelesener Handwerker in meine Wohnung. Ich gehe automatisch davon aus, dass er jetzt einen blöden Spruch bringen wird oder mich irgendwie fühlen lässt, dass ich halt keine Ahnung habe. Klar, das ist total normal. Und ich habe das in dem Moment gemerkt, wo ich ihr erzählt habe, du, das war eine total positive Erfahrung. Und sie ist total drauf eingestiegen, bis wir irgendwann gemerkt haben, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Ja, und das sind so die Kleinigkeiten, diese kleinen Nuancen, die jeder Frau tagtäglich passieren. Und das macht mich so wütend. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir, unsere Besuchenden, in den letzten 2 Jahren vermehrt offen auf der Straße angemacht werden, Catcalling, dumm diskriminiert werden, tatsächlich angegriffen werden. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Message dahinter ist, aber das sind so die 2 Sachen, die würde ich, ja. Da denke ich so, das kann nicht so schwer sein, das kann nicht so schwer sein, die machen mich wirklich. Und das sind auch die Punkte, wo ich dann manchmal merke, okay, jetzt komme ich davon nicht runter. Wenn ich wieder eine Besuchende da sitzen habe, die mir erzählt, dass sie angeschrien wurde, dass sie beleidigt wurde, dass sie die Stufen runtergeschubst wurde, dass sie im schlimmsten aller Fälle missbraucht wurde, da ist eine Wut, die in mir hochkommt, die kriege ich gerade so schwer, die letzten 2 Jahre kriege ich schwer unter Kontrolle gerade. Ich bin sehr wütend.
Bin voll bei dir. Bin voll bei
okay,
dir.
Okay, gut.
Ich stell mich daneben. Ich sag,
ja, gut.
Ich nehme auch
mir schon 2. Ich glaube, da fehlen mir noch ein paar. Ja, ich bin einfach, das merke ich so, ich bin extrem wütend. Und diese Wut ist zum Beispiel was, das ist schwer für mich gerade zu kontrollieren. Da muss ich mich manchmal auch auf der Arbeit zusammenreißen, nicht unprofessionell zu werden. Also nicht, ich bin generell eher eine Person, die Sachen anspricht, die andere nicht so gerne ansprechen, und finden Leute nicht immer ganz so gut. Deshalb gibt es auch manche Leute, die mich da nicht ganz so gut finden. Und da muss ich auf der Arbeit, gerade im Kontakt mit den Jugendlichen, aufpassen, dass ich dann nicht in so eine Wutexplosion komme, sondern natürlich bei der Person bleibe und versuche, professionelle Lösungswege zu finden. Das ist manchmal schwer.
Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also meine Freundinnen nennen es bei mir immer die Erin Brockovich-Momente.
Oh ja, ach, das ist ein schönes, ja. Da gibt es viele von, auch auf der Arbeit.
Ja, also ich finde das aber auch tatsächlich, also Emotionen, das ist ja so ein Thema, wo ganz häufig auch im Arbeitskontext gesagt wird, ne, werd nicht emotional, bleib sachlich. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass wenn jemand einen Haufen Scheiße platziert, dann darf man auch mal ganz kurz mit Emotionen reagieren. Und das ist auch wichtig. Ich glaube schon, dass das auch irgendwie wichtig Und ich muss sagen, das ist zum Beispiel, du sagst, du wirst immer wütender, besonders in den letzten 2 Jahren. Ich merke, ich habe immer weniger Toleranz.
Das bin kommt dazu, ja.
Ja, ich bin eigentlich immer ein Freund vom Austausch, vom Dialog und glaube auch, dass Bewegung Zeit braucht und dass wir Zugänge schaffen müssen und all das. Aber wenn mich jemand wenn jemand ignorant ist, wenn jemand mir erzählt, also wir müssen über, keine Ahnung, über Non-Binary müssen wir jetzt echt nicht sprechen. So, das ist jetzt auch einfach nicht wichtig. Das ist ein totales Nischenthema. Verstehe ich gar nicht, warum du das irgendwie platzieren möchtest. Oder wenn mir jemand erzählt, irgendwie, man darf jetzt hier gar nichts mehr sagen, weil man bitte nicht bestimmte Begrifflichkeiten nutzt und selbst einfach so zero betroffen ist, dann habe ich wirklich, 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 wirklich keine Geduld mehr. Das macht mich wütend und es sorgt mitunter tatsächlich auch dafür, dass ich wirklich mit manchen Leuten, ich habe keine Lust. Also Menschen, ich möchte gar nicht.
Geht mir ganz genauso.
Möchte mit dir nicht reden, ich möchte deinen Job nicht machen, so, du lebst auch in dieser Welt, du hast 2 Augen, ja. die funktionieren, also benutze sie bitte. Und wenn du dir deiner Privilegien nicht bewusst bist, dann ist das okay, aber dann halt den Mund, ganz einfach.
Genau so geht es mir auch, was natürlich ein bisschen schwierig manchmal auf der Arbeit ist, weil wir müssen mit bestimmten Menschen in Kontakt gehen und da merke ich aber auch, dass ich manchmal an meine Grenzen komme, weil ich so denke, ich möchte mit dir nicht reden. Ich würde auch im privaten Kontext mit dieser Person nicht reden. Also so, das ist einfach diese Einstellung, ich versuche jedem Menschen sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen, das ist schon lange vorbei. Dass ich denke, nö, kein Bock, mach ich nicht. Also will ich dann auch nicht.
Aber gehst du dann?
Meine Zeit auch zu schade für.
Aber gehst du dann nach Hause und denkst trotzdem noch nach und denkst, ach, war das?
Natürlich, es macht mich wütend.
Ja.
Es macht mich wütend und ich denke auch, wieso kann ich nicht? Ich hätte gerne so 3, 4 perfekte Standardsätze parat, die ich dann in dem Moment der Person immer so richtig entgegenschleudern kann, dass dann bei ihr oder ihm alles so zack klar ist. Und oft fallen mir die leider erst zu spät ein, wenn ich zu Hause bin. Aber ich kann das total nachvollziehen. Einfach diese Wut, die einhergeht mit, ich habe keinen Bock mehr, ich rede jetzt nicht schon wieder darüber, warum lesbische Frauen immer noch diskriminiert werden. Das kann nicht dein Ernst sein. Du willst, oder die Frage, Frauenschutzräume, wieso braucht es das noch? Ich so denke, nein, ich möchte die Frage nicht beantworten. Ich möchte nicht. Was hast du nicht verstanden? Wieso, also Frauenschutzräume, sowas braucht es noch? Also so Räume, wo nur Frauen reingehen. Ich so denke, ja. Und warum?
Das sind dann so.
Warte mal. Ja, wir wollen doch du willst doch die Gleichberechtigung, Denise.
Ja.
Ja, und wieso dann Frauenschutzräume? Dann, du polarisierst doch damit, du machst doch dann die Spaltung viel größer. Das sind so Sätze, und das ist halt unser Alltag.
Aber wer sowas sagt, hat doch auch ein bisschen Lack gesoffen, weil das ist ja
nee, leider nicht.
Aber das kann ja nur von jemandem, also das kann ja nur jemand sagen, der wirklich 0,0 betroffen ist und überhaupt keine Ahnung hat, wirklich. Oder jemand, der so massiv getriggert ist, dass er überhaupt nicht weiß, was das mit ihm selbst zu tun hat.
Oder ein Mensch, auch oft Frauen, die so viel Privilegien besitzen, vermeintlich, dass sie sich nicht reinversetzen können, warum es Frauenschutzräume braucht.
Ja, gut, aber nee.
Aber das sind die Sätze, mit denen wir, ich würde sagen, täglich, wenn nicht sogar öfter, zu tun haben. Und das sind genau die Sätze, wo sich bei mir diese Einstellung immer weiter verfestigt, die du gerade so schön beschrieben hast. Ich habe keinen Bock mehr, da rede ich doch jetzt nicht drüber. Das ist natürlich bei offiziellen Terminen schwierig, wenn ich da sitze und sage, nee. Dafür ist dann meine Kollegin zuständig, die ist um einiges, wie soll man das nennen? Also sie kann es um einiges besser als ich.
Mhm. Meine Chefin sagt immer, Denise, sag mir kurz Bescheid, muss ich eine Laufleine mitnehmen? Oder kriegen wir das hier entspannt über die Bühne?
Genau.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin da ähnlich und finde das okay. Ich habe da auch lange für gebraucht, das zu nehmen, zu sagen, es ist eben so, ich bin so. Und für mich ist entscheidend, dass das an Stellen passiert, wo es ungerecht wird. Also wenn ich das Gefühl habe, so hier, du sprichst gerade über Menschen, die sind A, nicht im Raum und B, bist du so auf dem Holzweg, dann habe ich das Gefühl, ich kann das nicht aushalten, dass da so viel Blödsinn irgendwie stattfindet. Und dann ist diese Sachlichkeit. Ich finde, man kann auch durchaus sachlich sein und dabei trotzdem wütend. Und manchmal, finde ich, muss man das Kind beim Namen nennen. Ich glaube, das ist super wichtig. Wenn jemand Scheiße redet, dann muss man das auch mal ganz gut sagen und der Mensch muss es aushalten.
Weil ja, da steht ein riesengroßer Elefant im Raum und niemand benennt ihn und alle quatschen sich drumherum. Das hasse ich wie die Pest.
Oh,
das hasse ich wie die Pest. Ja. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich in meinem Wütendsein respektvoll bleibe. Also Menschen zu verletzen, verbal kann sehr, sehr schnell gehen. Da muss ich auch vorsichtig sein, auch gerade im beruflichen Kontext, weil ich sofort auch so einen Beschützerinstinkt habe gegenüber meinen Besuchenden, dass ich mich sofort so vor alle stellen möchte. Und da muss ich vorsichtig sein, nicht verletzend zu werden mit Worten, was sehr, sehr schnell gehen kann. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Wut auch im Arbeitskontext ist völlig in Ordnung. Weil wenn jemand Scheiße erzählt, Scheiße baut oder diese Scheiße nicht benennt, ist es wichtig, dass es eine Person braucht, die da den Finger drauf legt, auch wenn es weh tut.
Total. Also, und ich glaube auch, dass Konsequenzen etwas sind, was stattfinden muss. Also wenn ich ein Gespräch habe, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte meine Produktion Bodyroll hatte Premiere und oder war kurz vor der Premiere, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls da geht es um Übergriffigkeit im körperlichen Kontext und es ist eine Art Streitgespräch zwischen zwei Parteien. Und hat ganz viel mit vermeintlichem täterloyalen Gelaber zu tun. Es geht aber um was völlig anderes. Das schnallt man aber erst am Ende des Stücks. Jedenfalls hatte ich mit einer Frau darüber gesprochen und dann sagt die zu mir, ja, also, das kann man gar nicht wiedergeben, weil das so selten dämlich ist. Ja, aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also, Entschuldigung, aber wenn ich jetzt über den Kiez laufe und mir haut jemand auf den Hintern, dann ist das für mich ein Kompliment. Ja, okay, also was ich denke, was hinter der Message steht, darüber müssen wir jetzt gar nicht reden. Grundsätzlich, das ist ja okay für dich, wenn du das für dich
so lässt. Wenn sie so ist.
Ja, so. Aber du hast halt nicht das Recht, grundsätzlich pauschal zu sagen, dass Frauen, dass du nicht verstehst, weshalb Frauen da sich jetzt echauffieren. So, dann sitzt da aber noch ein Mann mit am Tisch, der sagt, naja, aber früher waren Frauen nicht so empfindlich. Da habe ich denen gesagt, hör mal zu, Buddy. Früher haben Frauen haben einfach noch nicht so viel gesagt dazu. Und Veränderung tut weh, besonders für dich. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber es ändert nichts daran, dass das schon immer falsch war. Ganz einfach. Und was so spannend war, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass diese Dynamik war entscheidend. Also da saß ich, da saß diese Frau und da saß dieser Mann. Und noch eine Freundin, die hat aber gekocht. Und es ging einzig und allein darum, dem Mann zu gefallen. Alles an ihr wollte ihm gefallen. Und ich hätte so gerne gesagt, sorry, aber das ist so offensichtlich, was hier läuft. Aber das hätte sie nicht verstanden. Es wäre überhaupt nicht...
Nee, hätte sie auch nicht verstanden.
Absolut nicht. Und das wäre dann auch von mir, das wäre eskaliert, definitiv. Und das ist ganz spannend, weil das war so ein Moment, wo ich wusste, das ist ein Pulverfass. Wenn ich jetzt noch mehr reingehe, erstens versteht sie das überhaupt nicht. Sie versteht es einfach nicht. Es ist Verschwendung hier. Das wird an dieser Stelle nicht zu lösen sein. Ich habe nur immer wieder versucht, sie sozusagen darauf hinzuweisen, dass, was sie gerade sagt, weil sie meinte dann auch, naja, Übergriffigkeit fängt für sie da bei Körperlichkeit an. Dann habe ich gesagt, gut, du arbeitest in einem Büro und dein Chef schickt dir jeden Tag eine SMS, in der steht, ich wünschte, du würdest dich ausziehen und dich nackt auf mich raufsetzen. Und das passiert jeden Tag. Er hat dich kein einziges Mal angefasst. Ist das übergriffig? Und erst da habe ich für Mühe eines Moments gesehen, dass sie versteht, wovon ich rede. Aber dass sozusagen solche Bilder, also dass diese Reflexion bei den Menschen gar nicht in Gang kommt, wenn du über dieses Thema sprichst. Das ist wirklich, teilweise finde ich das hocherschreckend, aber es wundert mich eigentlich gar nicht, weil gerade in Deutschland, wenn wir sehen, wie wir hier aufgestellt sind und wie täterloyal das Ganze auch hier vonstatten geht und
dergleichen,
total, wundert es mich gar nicht, dass Frauen für sich auch diese Rechte überhaupt nicht in Anspruch nehmen, dass sie selbst noch gar nicht sozusagen sich den Raum geben, auch anzuerkennen, das macht was mit mir, ich fühle mich überhaupt nicht gut damit und ich muss nicht sagen, dass das okay für mich ist, nur weil ein Mann das vielleicht erwartet. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal im Zuge der Vollständigkeit, liebe Leute, für alle, die zuhören, das hier hat nichts damit zu tun, Männer zu bashen. Es geht keine Sekunde darum, zu sagen, Männer sind blöd. Ganz im Gegenteil.
Lieblingssatz ist von uns, was für das eine ist, ist nicht automatisch gegen das andere. Das finde ich bitte, bitte, bitte zu verstehen.
Ja. Ja? Missstände aufzuzeigen.
Richtig.
Es implementiert nicht automatisch, dass das andere zum Problem wird. Aber wir haben ein Problem und das muss eben auch mal gesagt werden.
Genau. Und das ist das, was mich extrem wütend macht. Genau diese Dinge, die du gerade beschreibst. Selbst wenn ich aufgrund meiner Privilegien Dinge nicht verstehe, möchte ich nicht, dass diese Menschen, die sie nicht verstehen, wie die Frau, die du gerade beschrieben hast, mir erzählen, wie ich mich zu fühlen habe oder mir erzählen, wie es der Menschengruppe, zu der ich mich dazu zähle, geht. Das darf nicht stattfinden.
Da hast du vollkommen recht.
Und wenn das im professionellen Kontext passiert, ist das oft nicht ganz so leicht.
Mhm. Ja. Liebe Gilla, wir sind tatsächlich schon am Ende. Das wird eine lange.
Wir könnten noch so viel erzählen.
Wir könnten noch so viel erzählen.
Wir haben noch gar nicht alles erzählt.
Wir haben nicht alles erzählt und wir haben übrigens auch gar nichts von dem, was ich eigentlich noch auch besprechen wollte, haben wir über. Aber das ist sehr häufig so und es ist immer dann so, wenn es einfach gut läuft.
Und das hat Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Und ich würde tatsächlich dich gerne auch nochmal einladen wollen.
Ja, ich würde sehr, sehr gerne nochmal dabei sein.
Das finde ich total schön. Bevor ich dich verabschiede, liebe Gila, nicht mehr.
Gutes E. Ist okay.
Dieser Podcast hat ein kleines Ritual. Und zwar stelle ich immer zum Schluss eine Off-Topic-Frage. Und die kennst du nicht. Ich würde sie dir gerne stellen. Es gilt, wenn du sie nicht beantworten möchtest, musst du das natürlich nicht. Mhm. Und es geht weder um richtig und falsch. Es geht nur um einen Impuls und weil es manchmal wirklich schön ist, zu hören, was dort so bei rumkommt. Ich würde sie dir einfach stellen und du hörst und schaust mal, ob du darauf antworten möchtest. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als allererstes auf?
Körpergröße.
Körpergröße?
Ja.
Was fällt mir denn auf als erstes?
Tatsächlich nicht. Die Körpergröße, dann würde ich sagen die Kleidung und dann das Gesicht.
Mhm. Spannend.
Ja, ist tatsächlich spannend.
Spannend.
Warum ist das eigentlich so? Das könnte ich mich jetzt selber mal fragen.
Ja, aber siehst du, das passiert dann manchmal, wenn man solche Fragen einmal droppt, dann geht das los. Ja. Ich muss auch noch
bei dir? Also wenn wir, ich habe mir jetzt so vorgestellt, ich gehe eine Straße entlang und mir kommt jemand entgegen. Mhm. Weil dann habe ich die Person ja im Ganzen vor mir.
Ich glaube, mir fällt als allererstes auf, ob das ein Mensch ist, der gefährlich ist oder nicht.
Ah, okay, spannend. Ja, vielleicht, ja. Das ist jetzt natürlich die Frage, was passiert tatsächlich, also ordne ich sofort unterbewusst ein, Gefahr, keine Gefahr? Das kann natürlich sein.
Und wenn ich optisch schauen würde, ist es als erstes, glaube ich, gepflegt, ungepflegt. Mhm. Und die Schuhe.
Sehr wichtiges Thema. Schuhe ist auch ein wichtiges. Da können wir nochmal eine Folge drüber machen.
Ja.
Über Schuhe.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal wiederkommen würdest und wenn
sehr, wir sehr gerne.
Eine Fortsetzung machen. Das mache ich manchmal mit Gästen. Alle, die zugehört haben, ihr dürft natürlich gerne und immer und jederzeit Feedback geben. Lasst gerne ein Zeichen da, bleibt dabei bitte respektvoll. Wir freuen uns aber auf Rückmeldungen und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Liebe Gela, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Und für alle, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.